Sie hören die 228. Ausgabe von Crop FM. Rätsel der Menschheitsgeschichte ist der Titel der heutigen Sendung und mein Gast ist Klaus Dohna. Gibt es wieder den Cropcom, mit dem man sich live an diesem Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at und dann auf Cropcom klicken, ganz oben. Seht diesen Chat hier ein und gebt die Fragen, vor allem im zweiten Teil der Sendung, sehr gerne an den Gast weiter. Vorgestern war es eigentlich soweit, diese Sendung jährte sich zum 10. Mal. 10 Jahre Crop FM und die Zeit verging eigentlich wie im Flug. Die Fragen, die ich vor 10 Jahren auf dieser Plattform zu stellen begann, sind noch weitgehend unbeantwortet und daher werde ich wohl noch eine Zeit lang weitermachen müssen, sie zu stellen. Vieles hat sich aber auch verändert und ist im Fluss. Die Sendung und all die großartigen Menschen, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe, Hörerinnen wie Gäste, sie müssen ans Herz gewachsen. Den Newsletter, den gibt's nicht ganz so lange, aber auch schon Jahre. Und man kann ihn beziehen von der Startseite von CropFM aus, cropfm.at. Man kann mir auch gerne e-mailen, cropfm@mur.at. Das Ganze hier erscheint als Podcast, beziehungsweise kann im Past-Shows-Archiv als MP3 und Real Audio downgeloadet werden. Es gibt zu dem Ganzen ein Hörerinnenforum, betreut von Valadur Unarmed Wingman Eraser und befüllt von vielen Mitgliedern. Das Coverbild heute wieder mal ein bisschen mit einem Augenzwinkern, aber großartig. Ich habe mich immer schon gefragt, wie hat der ausgeschaut, der da auf dem Pilotensessel gesessen ist? Vielleicht so, vielleicht auch ganz anders. Matthias Töpfer hat das Bild wie immer grandios gestaltet. Auf der Startseite findet sich auch der Spendenbutton relativ weit oben, ein Ei mit rosa Herz, rosarotes Herz. Und an dieser Stelle wie immer ein großes Danke an alle, ein großes Danke an die, die ihn schon wahrgenommen haben. Das Mysticum Webmagazin ist in der Mai-Ausgabe erschienen, diesmal mit Artikeln von Viktor Farkas, die B-Bombe. Und über die Marksteine von Georgia schreibt Thomas Ritter und vieles andere mehr auf www.mysticum.at. Plasmabomben lösen Weltraumbeben aus. Einem mysteriösen Naturphänomen ist man da in diesem Spiegelartikel auf der Spur. Kompassnadeln zittern, sie zeigen derzeit nicht zuverlässig nach Norden. Ein gigantisches Beben ist im Gang. Doch nicht der Boden wackelt, das Magnetfeld der Erde vibriert. Gerade findet nahe der Erde ein richtig starkes Weltraumbeben statt, sagt Wolfgang Baum-Johann von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Es sei wohl das stärkste je gemessene Weltraumbeben. Man kann die Stärke vermutlich mit dem Erdbeben in Haiti im Jänner vergleichen. Ja, und die Sonne ist ja definitiv wieder aktiv, wie auch der Artikel Intense Solar Storm Spins Satellite Out of Control vom 3. Mai belegt. Und es wird sicher spannend, was sich bis zum solaren Maximum, das irgendwann so 2012, 2013 passieren soll, was sich da dann tut. Weltraumbeben, schreibt Christoph verwundert. Ja, ein Weltraumbeben, keine Ahnung. Steht da in diesem Spiegelartikel. Und es geht gleich ungewöhnlich weiter. Kalmückenpräsident, ein Zitat: Ich war in einem UFO. Und zwar ist das ein Artikel erschienen auf Grenzwissenschaft aktuell. Die haben übrigens letztens ihr dreijähriges Jubiläum gefeiert. Herzlichen Glückwunsch an Andreas Müller und alle anderen Beteiligten für diese großartige Website. Im Artikel kann man lesen, wie der schillernde Politiker Kirsan Nikolajewitsch Iljumschinow, der zugleich Präsident des Weltschachverbandes FIDE ist, in einer TV-Talkshow berichtete, begann sein Kontakt zu den Außerirdischen an einem Samstag im September 1997. Schon damals berichtete auch die BBC davon. Zugetragen habe sich alles in Moskau, kurz nachdem er sich in seiner dortigen Wohnung zum Schlafen hingelegt hatte. Plötzlich habe sich die Balkontür geöffnet und er sei telepathisch hinausgebeten worden. Hier habe eine halbtransparente Röhre vom Balkon direkt in ein wartendes Raumschiff geführt. Hier geht's mal zuerst weiter mit Trau deinen Augen nicht, dem vierten Teil. Und so hören wir Annette Neichl aus der Hansestadt Wismar, die 1977 geborene Verwaltungsangestellte, wurde am 21.11.2009 Zeugin einer erstaunlichen Erscheinung, die sich weder Annette noch Greyhunter Wladislav Raab bis dato erklären können. Annette hat sich als Reaktion zur Sendung der Alienjäger an den UFO-Forscher gewendet, der dem Fall auch einen eigenen Artikel gewidmet hat, den ich verlinkt habe von der Startseite derzeit. Bin gespannt, was zukünftige Untersuchungen dieser Causa ergeben. Aber hier ist jetzt einmal Annette Neichl, die mir am 19. April in einem ca. 30-minütigen Interview über ihre erstaunlichen Sichtungen, es sind eigentlich mehrere Dinge, die sie da gesehen hat, zwei zumindest, berichtet hat. Ich spiele hier wirklich immer einen kurzen Ausschnitt und das gesamte Interview ist dann von Past Joes Interview nach dem Ende dieser Sendung herunterzuladen. Hier ist also Annette Neichl und die 2D-Fläche über Wismar.
Also ich habe gleich nach oben in den Himmel geschaut, circa 50-60 Grad Winkel möchte ich sagen. Und da stand vor mir, beziehungsweise ich hatte den Eindruck, es schwebte auf mich zu, ein rechteckiger Lichtkörper. Der stand wirklich am Himmel wie, ja, beziehungsweise ich dachte ja erst, es schwebt auf mich zu. Das erkläre ich mir jetzt aber im Nachhinein, weil ich mich ja noch bewegte. Ich war ja noch im Gang. Und ja, dann sah ich das da und ich traute wirklich meinen Augen nicht. Also ich habe echt gedacht, oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Schwebt da echt ein Satellit auf mich zu? Ich weiß ja auch nicht so, und wusste noch nicht, wie die Dinger aussehen, aber naja, ich denke mal, so nah kommen die auch nicht runter, wenn denn. Aber naja, nun weiß ich auch, dass sie anders ausschauen, aber trotzdem, ich bin dann darauf zugegangen, weil ich wollte da unbedingt hin, ich wollte da ganz nah ran, ich war total fasziniert auch. Und wenn ich diesen Lichtkörper beschreiben sollte, also ich sag mal, der Greyhunter hat mir nachher noch einen ganz tollen Link geschickt gehabt, da ging es um ähnliche Berichte in den USA. Ich finde den Vergleich mit einem TV-Bildschirm ganz treffend. Im 16:9 Format, zweidimensional, also ich habe das wirklich wie so ein Aufkleber, der auf dem Himmel aufgeklebt war, wahrgenommen. Und dieses Gelb, also dieses Lichtgelb, Sonnenblumenlichtgelb, so ein ganz intensives, so möchte ich es nennen, das strahlte auch nicht in den Himmel ab oder der Himmel strahlte auch nicht hinein. Also da war eine klare Lichtlinie gezogen, aber es war auch nicht eingerahmt in dem Sinne, sondern es war wirklich nur dieses Licht. Wie gesagt, Licht strahlte ab, nur dieses Licht in Form dieses Rechteckes, eben dieses Gelb. Und hin zur Mitte, direkt in der Mitte, als würde das Ganze, dieses Rechteck, in zwei Quadrate gespalten werden, war denn so ein ganz leichter, bräunlicher Farbton auszumachen, der ja das Ganze in zwei Hälften zu spalten schien und dennoch durchsichtig blieb.
Ja, das war Annette Neichel mit einem wirklich interessanten Bericht. Wie gesagt, das war jetzt hier nur ein Ausschnitt. Das ganze Interview mit ihr hat circa 30 Minuten gedauert. Und sie schildert das ja ausführlich, wie es zu diesem ganzen Erlebnis kam etc. Und wer da irgendwie eine Idee hat, was das war, also da bin ich wirklich auf Vorschläge gespannt, weil ich habe keine Ahnung und Grey Hunter, soweit ich weiß, also Wladislav Raab bis jetzt auch noch nicht. Aber mal schauen, also vielleicht tut sich da noch was in dem Fall. Jedenfalls danke an Annette, dass sie den Mut hatte, darüber doch ein sehr ungewöhnliches Erlebnis zu berichten. So, jetzt aber weiter mit dem Thema der heutigen Sendung. Die Geschichte, wie sie an Schulen und Universitäten gelehrt wird, scheint in manchen Teilen zumindest unvollständig zu sein. Das bezeugen unzählige Artefakte und Ruinen über sowie unter dem Meeresspiegel. Und mein heutiger Gast, Klaus Donner, gehört zu den führenden Experten auf dem Gebiet der unerklärlichen Artefakte aus entferntester Vergangenheit zum Teil, ist ja schwierig auch das zu datieren, und ja, wohl auch der alternativen Geschichtsforschung im Allgemeinen. Und kaum ein anderer hat von Südamerika bis Japan derart viele Artefakte und Fundstellen aufgesucht und Artefakte gesehen, sie in der Hand gehalten und sie teilweise auch in Ausstellungen der Weltöffentlichkeit präsentiert. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Klaus Donner und dem Rätsel der Menschheitsgeschichte live auf Crop FM. Klaus Donner, 1949 in Tirol geboren, begann 1987 eine Berufskarriere als selbstständiger Kulturmanager. Er war unter anderem Organisator der Ausstellung Unsolved Mysteries, die Welt des Unerklärlichen, die in Wien, Berlin, Interlaken und Seoul gezeigt wurde. Zudem ist Klaus Donner Autor der Bücher Im Labyrinth des Unerklärlichen mit Reinhard Habeck und im Zeichen der Pyramide Tödliche Spurensuche mit Karl Schmeisser. So wie Verfasser von verschiedenen Fachpublikationen in internationalen Printmedien. Vortragender bei internationalen Kongressen über unerklärliche Artefakte in Österreich, Spanien, USA, Italien und Frankreich, sowie Interviews bei verschiedenen internationalen TV- und Radiostationen und heute live zu Gast auf Crop FM. Schönen guten Abend, Klaus.
Guten Abend, Tarek. Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer von Radio Helsinki.
Ja, du bist wunderbar laut zu hören. Das ist schön. Hörst du mich auch gut?
Ja, wunderbar.
Das ist wunderbar. Klaus, wie bist du eigentlich zu dieser Arbeit gekommen? Ich habe dich ja kurz vorgestellt. Begonnen hat es mit dem Kulturmanagement und jetzt bist du eigentlich einer der seit dem Project Camelot Interview auch ein sehr bekannter, aber einer wirklich der erfahrensten Menschen, die mit solchen Artefakten auch persönlich hantiert haben und sich über die Herkunft und den Sinn Gedanken gemacht haben. Wie kamst du eigentlich zu dieser Arbeit?
Ja, durch meine vielen Reisen für Kulturausstellungen nach Japan auf den Reisen und im Hotel, wenn man durch Jetlag nicht einschlafen kann, habe ich viele Bücher gelesen. Däniken, Robert Charroux und viele, Entschuldigung, viele, viele andere. Und ich muss sagen, ich war eigentlich immer ein großer Skeptiker und habe mir gedacht, das kann nicht sein, dass es solche Objekte wirklich gibt, und war eigentlich skeptisch. Und eines Tages habe ich mir dann gedacht, es wäre doch am leichtesten oder am besten, wenn man versucht, diese Objekte in eine Ausstellung nach Wien zu bringen, dann hätte die Wissenschaft die Möglichkeit, vor Ort Untersuchungen zu machen, um festzustellen, ob es tatsächlich neuzeitliche Artefakte oder Fälschungen oder irgendetwas anderes ist. Und das war eigentlich der Beginn zur Idee. Dann musste ich mir natürlich auch Wissen beschaffen und habe noch mehr Bücher gelesen. Und da ist mir eines in die Hände gekommen vom Reinhard Habeck, meinem Freund. Und ich lese das Buch und denke mir, boah, der hat wirklich einmal sehr, sehr gut die Sachen beschrieben und wirklich interessant. Ich versuche, den Mann kennenzulernen und schaue einmal sein Profil an und sehe, dass er in Wien wohnt. Und das war dann das Nächste, die Telefonnummer herauszusuchen, ihn anzurufen. Und so hat das Ganze dann wirklich begonnen.
Ja, und Reinhard Habeck war ja auch schon mal zu Gast auf dieser Sendung und schreibt ja weiterhin noch immer sehr interessante Bücher. Auch das letzte oder eines der letzten Bilder, die es nicht geben dürfte, etc. Was hat dich eigentlich davon dann wirklich, gab es da so einen Moment, wo du dann wirklich überzeugt warst, dass es sich hierbei nicht nur um Fantastereien handelt, sondern dass da tatsächlich große offene Fragen prangen?
Ja, so schnell war das nicht. Wir haben natürlich dann, der Reinhard und ich, wir haben begonnen, einmal zu recherchieren, nur Objekte, die sich tatsächlich in Museen befinden. Das Ganze hat circa ein Jahr gedauert. Und auch ein Freund von uns, Dr. Katzinger vom Linzer Museum Nordico, den ich im Rahmen einer Habsburg-Ausstellung in Japan eben kennengelernt habe, der uns dann zur Seite gestanden hat und an alle Kollegen praktisch auf der ganzen Welt Leihansuchen gestellt hat. Und von 350 Objekten, die wir angesucht haben, haben wir dann im Endeffekt nach 1,5 Jahren insgesamt ein einziges Objekt gehabt. Und jetzt haben wir nur noch 1,5 Jahre bis zur Eröffnung der Ausstellung zur Zeitverfügung gehabt. Und da hat jeder gesagt, also das Projekt ist sicher nicht machbar. Und wir haben uns trotzdem entschlossen, wir haben gesagt, aufgeben tun wir erst dann, wenn es effektiv keinen Sinn hat. Und haben dann selbst recherchieren begonnen in Südamerika. Wir waren gemeinsam in Südamerika, in Mexiko, Nordamerika, über Telefon, über Internet. Und da sind mir dann schon Sachen passiert, wo ich wirklich dann langsam überlegen habe begonnen und wie wir die ersten Objekte dann in Wien gehabt haben und auch einige Wissenschaftler dafür gewinnen konnten, dass sie uns untersucht haben und festgestellt haben, es kann sich eigentlich zum Beispiel, wenn wir jetzt nur ein Objekt hernehmen, die von uns genannt genetische oder biologische Scheibe aus Kolumbien, die uns ein wirklicher weltweit anerkannter Experte untersucht hat, und am Ende der Untersuchung hat er halt nur gemeint, es ist ein ausgezeichnetes Meisterwerk. Aus diesem selben Stein, das ist Lüdit, ist ein schiefer Kiesel, der sehr hart ist, aber sehr, sehr leicht bricht, ist es unmöglich, aus dem gleichen Material dasselbe Objekt heute herzustellen mit unserer Technologie. Und er hat gesagt, ich kann nicht sagen, wer das gemacht hat, wann das gemacht wurde, wie alt das ist, aber ich kann nur eines sagen, aus dem gleichen Material dasselbe Objekt sind wir heute sicher nicht in der Lage herzustellen. Und da hat das Ganze dann wirklich begonnen, interessant zu werden, und je mehr man in das Thema und in die Objekte hineinschaut, desto interessanter wird es. Und das zeichnet sich ab, jedes einzelne Stück ist irgendwie eine Art Puzzle, die, wenn man es auf den richtigen Fleck bringt, immer mehr und immer mehr im Bild dann darstellt. Und das ist das Interessante an dieser Arbeit. Und ich muss sagen, ich habe mich wirklich vom großen Skeptiker zu einem Fan dieser Materie entwickelt. Und ich glaube, es gibt noch einiges auf der Welt zu entdecken.
Und du spricht da, glaube ich, Professor Gutierrez an, oder? Der diese genetische
Scheibe. Professor Gutierrez in Kolumbien ist der anerkannteste Industriedesigner und ein ausgezeichneter Architekt. Und er hat eine unglaubliche Sammlung. Viele, viele dieser Objekte sind eben aus diesem Lüdit, aber sein Meisterstück, und ich glaube, und das hat auch der Experte hier in Wien gesagt, für ihn ist diese genetische Scheibe eines der wirklichen Top-Meisterwerke der Steinbearbeitung weltweit.
Und es gibt, ich habe ein Foto dieser genetischen Scheibe, der sogenannten genetischen Scheibe, verlinkt von der Startseite aus, vom Ankünder. Und SZ fragt eine recht interessante Frage, ist die jetzt nur wegen diesem Material so interessant oder auch wegen dem, oder auch funktionell, schreibt er da, weil ich meine, die hatte auch einen sehr interessanten Inhalt, was da gezeigt wird.
Was die für eine Funktion hatte, wissen wir leider nicht. Wir wissen ja auch nicht, welche Zivilisation oder Kultur das hergestellt hat. In Kolumbien von den offiziellen archäologischen Stellen wird dieses Objekt und auch die anderen im Besitz von Professor Gutierrez als neuzeitliche Anfertigungen praktisch abgekartet, weil es keiner bekannten präkolumbianischen Kultur entspricht. Also wenn wir von dem Standpunkt ausgehen, dann müsste die Scheibe älter sein als die älteste präkolumbianische Kultur, das ist die Valdivia-Kultur aus Ecuador, und die ist 6000 Jahre alt. Dann müssten wir davon ausgehen, dass die Scheibe 6000 Jahre alt ist, aber dafür sind Sachen abgebildet, wie zum Beispiel Spermien, das Entstehen des menschlichen Lebens in verschiedenen
Stadien.
Dann hat ein schwedischer Fotograf, ein Profifotograf in den 70er Jahren, glaube ich, war das, mit einer Mikroskopkamera im Inneren einer Frau ein befruchtetes Ei und unbefruchtete Eier fotografiert, und in etwa die gleiche Darstellung ist auch auf dieser Scheibe. Also das heißt, es sind Sachen abgebildet, die man eigentlich mit dem Auge nicht sehen kann. Also um welche Zivilisation handelt es sich? Die müssen ein sehr, sehr großes Wissen gehabt haben.
Was jetzt aber dafür sprechen würde, dass sie vielleicht wirklich eine neuzeitliche Anfertigung ist. Warum
glaubt? Kann es nicht sein, weil wir in Wien eine Materialprobe gemacht haben im Naturhistorischen Museum. Es ist definitiv Lüdit. Lüdit ist ein Schieferkiesel eben, und die Struktur dieses Schieferkiesels ist, dass es blattartig ist. Also das heißt, aus dem gleichen Material eine perfekt runde 22 cm im Durchmesser Scheibe herzustellen mit so vielen feinen Eingravierungen wäre heute nicht möglich, weil die Schleifmaschine würde das Material sprengen.
Okay. Das heißt, da es jetzt nicht möglich ist, muss es wahrscheinlich sehr, sehr alt sein. Ist zwar ein interessanter Schluss, aber er ist logisch. Ne? Weil wenn's, und anders datieren kann man diese Scheibe ja auch nicht wirklich wahrscheinlich.
Ein Stein, das ist ja das Problem, ja, dass man Stein nicht alters datieren kann.
Ja, vielleicht bleiben wir noch ein bisschen bei den Beispielen. Die Funde von La Manaa zum Beispiel, es sind ja auch...
Um noch ganz kurz dazu zu sagen, jetzt könnte natürlich ein Gegenargument sein, eine 22 cm Scheibe mit wirklich feinen Schleifgeräten, vielleicht wäre es doch möglich. Da sind aber noch andere Objekte dabei, die zwischen 5, 7, 8 cm sind, mit einem ganz feinen Durchmesser, sogar Rundungen, ganz fein, und da hat eben der Experte in Wien gesagt, also absolut undenkbar, aus dem Schieferkiesel solche feinen, kleine Instrumente. Professor Gutierrez vermutet, dass die verwendet wurden, um in Wachsschichten die Einarbeitungen zu machen für Goldgießerei. Mir schauen sie mehr wie ärztliche Instrumente aus, und es sind auch zwei Objekte dabei. Eines, wir haben das Objekt Geburtslöffel gezeigt, auch aus diesem Lüdit, wo man quasi sieht, wie das Kind aus der Vagina austritt, am Griff eingraviert, und am Griff endet der Kopf der Mutter. Und auf der Rückseite genau die Einlage, dass man den Daumen einlegen kann. Und wir haben Gynäkologen in Wien das Objekt untersuchen lassen, und die meinten auch, es wäre denkbar, dass es als Geburtslöffel verwendet wurde, und es wäre auch dadurch, dass man keine Kraft umsetzen kann, weil man es nur mit zwei Fingern und dem Daumen halten kann, dass es sicherer wäre unter Umständen wie die heutige Geburtszange. Also das spricht alles gegen neuzeitliche Anfertigungen. Es ist einfach nicht möglich, diese Sachen herzustellen. Aber jetzt gehen wir nach La Manà. Wie du vorhin erwähnt hast, La Manà ist eine kleine Ortschaft, ca. 500 Meter über der Meereshöhe, umgeben von vielen Plantagen, Bananenplantagen, aber auch relativ vielen Hügeln mit Urwaldbewuchs. Und dort wurden in den 80er Jahren über 350 Artefakte ausgegraben, weil dort Goldgräberarbeiten stattgefunden haben. Und diese Objekte haben auch wiederum keinen Zusammenhang mit einer existierenden, bekannten präkolumbianischen Kultur.
Es ist wirklich erstaunlich auch, also jetzt diese Geburtsläufe, um jetzt nochmal zurückzugehen auf die genetische Scheibe, die damit gefunden wurden zum Beispiel,
ja.
Das ist, also diese Instrumente, die sogar besser sind als die heutigen, also das hat mich sehr fasziniert an dem Ganzen. Und dann eben die Funde von La Manà, wie du gerade erwähnt hast. Und dann gibt es aber auch halt wirklich, und wie gesagt, wir können jetzt nur ein paar Beispiele jetzt eigentlich nennen.
Es gibt das wichtigste Objekt, was dort gefunden wurde, also es sind einige sehr, sehr interessante. Eines davon ist die Pyramide mit dem Auge. Das ist ja ein Symbol, das man in der heutigen Literatur ja sehr, sehr oft findet, unter anderem ja aber auch auf dem 1-US-Dollar-Schein. Sie hat genau wie die am US-Dollar abgebildete Pyramide 13 Stufen und ein Auge. Das Auge der Pyramide ist grau und das Interessante ist, erst wenn man UV-Licht draufstrahlt, dann sieht es aus wie ein, also wirklich wie ein Auge, aber nicht wie ein menschliches, sondern ganz komisch. Also ich habe immer gesagt, es schaut so ähnlich aus wie dieser berühmte Sternennebel, der schon mehrfach abgebildet wurde in Zeitschriften, der das Auge Gottes genannt wurde. Also das Auge schaut sehr, sehr interessant aus. Und am Boden der Pyramide ist die Sternenkonstellation vom Orion eingelegt in Gold und eine unbekannte Schrift, die wir aber dann auf Steinen weltweit gefunden haben, dieselbe Schrift. Und da hat es den Professor Schildmann, den Präsidenten der Deutschen Linguistikgesellschaft in Bonn, gegeben, der leider verstorben ist, der das entschlüsselt hat und der uns die Übersetzung geliefert hat, der Sohn des Schöpfers kommt. Also eine Schrift, die älter ist, er hat sie dann Prä-Sanskrit genannt, weil er gesagt hat, diese Schrift ist sicher älter als die älteste bekannte Schrift.
Ja, und gab es noch weitere Inschriften auf diesem Artefakt?
Bitte?
Gab es da noch weitere Inschriften? Ich meine, diese Nein. Pyramide wurde ja auch in Wien gezeigt.
In Wien ausgestellt 2001 und auch viele andere Objekte aus La Manà. Darunter auch der sehr schwere große Granitstein mit der Eingravierung der Weltkarte vom nördlichen bis zum südlichen Wendekreis. Also man kann darauf erkennen, Italien, Griechenland, Indien größer als es heute auf Landkarten dargestellt wird. Und da wiederum die interessante Querverbindung nach dem Tsunami vor einigen Jahren, hat man ja mehrere versunkene Ortschaften und Teile von Gebäudestrukturen im Meer gefunden nach dem Tsunami. Also sprich, auch hier könnte die Karte stimmen. Sie sieht aber so aus, als wenn sie von oben gesehen worden wäre oder nachgemacht wurde. Und es sind drei Kontinente auf dieser Karte abgebildet, die heute nicht mehr existieren. Im Atlantik ein großer Kontinent, jetzt könnten wir sagen Atlantis. Dann in Japan, wo heute die japanischen Inseln sind, und Taiwan. Von der nördlichsten japanischen Insel, heute Sachalin-Inseln, zu Russland gehörend, bis weit unterhalb von Taiwan ein langgezogener Kontinent. Und der dortige Meeresarchäologe Professor Masaaki Kimura hat uns mitgeteilt, dass seine Recherchen darauf hindeuten, dass dort tatsächlich so ein langgezogener Kontinent existiert hat und ein weiterer dann ungefähr in der Höhe der Fidschi-Inseln.
Ja, und also ich meine, ich wollte nur kurz erwähnen, wenn man also diese Pyramide mit Schwarzlicht beleuchtet, dann leuchtet das ja eben auch, was jetzt sehr erstaunlich ist, weil natürlich Schwarzlicht in dieser Zeit wahrscheinlich nicht existiert hat. Jetzt gibt's da.
Das ist ja dann ein Argument von Gegnern, die sagen, das Ding muss auf jeden Fall neuzeitliche Fälschung sein, weil vor langer Zeit hat es sicher kein UV-Licht gegeben. Da gibt's aber jetzt wieder eine Gegenargumentation von Schamanen in Südamerika, die sagen, wenn man bestimmte Art von Halluzinogenen nimmt, dass das unter Umständen die Augensicht verändern kann. Also Fragen über Fragen, trotz Untersuchungen, trotz Recherchen. Also es wird immer schwer sein, den endgültigen Beweis oder die endgültige Information zu bekommen.
Ja, und ich meine, in dem Fall gut, da ist es, also kann man es jetzt umstreiten, aber diese in Stein gehauenen Landkarten, natürlich auch wieder jetzt schwer zu datieren, aber die tatsächlich Dinge zeigen, die auch wirklich da gewesen sein könnten, vor vielen Jahrtausenden, vor vielen Äonen, wann auch immer, das finde ich besonders faszinierend. Denn wenn man jetzt die gefälscht hat, dann war es wirklich eine Superfälschung, weil man sogar berücksichtigt hat, so quasi den Super-Fake-Effekt, dass man den Eindruck erzeugt, das wäre uralt und spiegelt wieder, wie die Welt damals ausgesehen hat. Also erscheint mir sehr unwahrscheinlich. Und es gibt ja sehr viele, und ich glaube, dass manche auch erwiesenermaßen wirklich sehr alt sind, Landkarten und so weiter, die Erde zeigen, so wie sie ist, und zwar, wie man sie eigentlich erst aus dem Weltraum gesehen hat. Also ja, unentdeckte Kontinente.
Das sind eben die Sachen, die man auch heute noch nicht wirklich erklären kann. Was aber am Weltkartenstein noch interessant ist, im Nahen Osten ist auch ein Auge eingelegt, ähnlich wie das in der Pyramide, aber nicht leuchtend. Und dann geht eine natürliche Quarzader über den Atlantik drüber, über Brasilien hinunter in die Bucht von Guayaquil in Ecuador, und von dort gibt es dann wieder eine Einlegearbeit nördlich und einen runden Kreis, und das ist genau der Platz, wo die Pyramide und die anderen Objekte gefunden wurden. Und nicht nur das, sondern dort gibt es auch eine Quelle oder zwei Quellen, die Gold- und Silberkolloid enthalten und eine unglaubliche natürliche Energie ausstrahlen. Ich habe die Erfahrungen gemacht, ich habe von dort 10,5 Liter Flaschen mit dem Wasser in einem Karton mitgenommen nach Österreich, am Flughafen in Guayaquil eingecheckt, bin dann ausgerufen worden in einen Sonderraum, und da waren dann 15 Polizisten und Militär und Interpol, und ich wurde gefragt, ob das mein Gepäck ist. Ja, und da ist mir dann schon anders geworden, weil im ersten Moment habe ich gedacht, ich habe den Karton nicht selber gepackt und da hat mir vielleicht jemand irgendwelche Drogen reingegeben, damit ich dort einen längeren Aufenthalt bekomme. Dann musste ich die auspacken, es war nichts drinnen, wieder einpacken. Der Interpol-Offizier hat den Karton mehrmals durch den Scanner gelassen, hat dann telefoniert, da ist ein Arzt gekommen, der hat mit einer Spritze Wasser entnommen aus einer Flasche, ist weggegangen, und da habe ich mir wieder gedacht, da hat mir doch jemand, vielleicht, kann ja sein, Kokain oder irgendetwas in das Wasser hineingegeben, und das ist es dann. Und nach einer halben Stunde ist er zurückgekommen, hat mit dem Interpol-Offizier gesprochen, dann hat der den wieder 3-4 Mal durch den Scanner lassen, und dann durfte ich gehen. Und in Wien angekommen, habe ich natürlich nicht mehr dran gedacht. Beim Rausgehen links, rechts, Polizei, wurde ich wieder in einen Raum geführt, und dort wurde mir dann nach mehreren Gesprächen also erklärt, wieso. Weil wenn man einen Karton mit 10,5 Liter Plastikflaschen mit Wasser in den Scanner gibt und ein Bild macht, dann muss man am Bildschirm die Schattierungen der Plastikflaschen sehen. Und dann hat er mal gezeigt, er hat den Karton reingeschoben, hat ein Foto gemacht und der Bildschirm war leer, also blank. Und deswegen hat man mich rausgeholt. Und Radiostäten haben das Wasser dann untersucht und haben eben gemeint, es hat eine unglaublich hohe Energieausstrahlung. Und das war dann das Problem mit den Scannern. Aber jetzt frage ich mich, es gibt im Nahen Osten ein Auge eingelegt, eine Quarzlinie genau dorthin und eine Einlegearbeit genau, wo dieses Wasser ist. Und dann könnte man jetzt wieder auf Legenden oder Sagen, Mythen hinweisen, wo es immer wieder vorkommt, dass die Könige das Wasser des Lebens suchten. Und es gibt Übersetzungen von sumerischen Keilschrifttafeln. Die Übersetzung lautet, die Götter suchten das Wasser mit Gold. Also sehr, sehr mysteriös, aber die Objekte gehören sicherlich nicht in den präkolumbianischen Kulturkreis.
Ja, und an diesen Fällen zeigt sich auch, dass es steckt wirklich in den Details. Und wenn man dann wirklich alle Details berücksichtigt, dann wird es immer schwieriger zu sagen, das ist irgendwie neuzeitlich oder das ist eine Fälschung etc. Also ich meine, das Fragezeichen wird dann einfach immer größer und größer.
Und ja, da gibt es aber jetzt auch wiederum von unserem wirklich Spitzenexperten in Wien einen ganz tollen Satz, den er bei der Ausstellungseröffnung gesprochen hat, der lautet, wenn jemand in der Lage ist, solche fantastischen Objekte herzustellen, dann macht er doch keine Fälschungen, die nicht existieren oder die nicht verkaufbar sind, sondern dann macht er tatsächlich Objekte perfekt, die tatsächlich aus dem Kulturkreis kommen und damit kann er dann viel Geld verdienen, ne?
Ja, ich meine, warum würde ein derartiger Künstler das Ganze anonym betreiben? Ne?
Also, er kann es ja nicht verkaufen.
Ja, es ist, ja, gute Fragen und Antworten rar. Von den kleineren Dingen zu den etwas größeren Dingen in Yonaguni vor Japan. Ich habe das vor Jahren, keine Ahnung, wo das damals aufgetaucht ist, da wurden riesige, sehr große Unterwasseranlagen gefunden. Also wenn man sich das Ganze anschaut, das ist eine riesige, völlig obstruse Anlage, die aber eins nicht ist, nämlich, also meiner Meinung nach und nach Meinung vieler, auch deiner natürlich, die Anlage von Yonaguni unter dem Wasser. Ich habe auch da ein Bilder verlinkt, auf einer Website verlinkt, die also Bilder von dieser Anlage zeigt. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Das ist ja äußerst verblüffend, muss ich sagen.
Wir haben ein Modell von der größten Unterwasseranlage, eine riesige Steinanlage, an deren Oberfläche in Stein eingearbeitet sind ein großer Vogel, eine Art Adler und eine Schildkröte. Die Stufen sind höher als für normale Menschen. Und das war natürlich auch der Ausschlaggebend für viele Gegner vom Professor, vorhin erwähnten Professor Masaaki Kimura, der dort schon seit Jahren die ganzen Untersuchungen leitet. Es müssen die Menschen so klein gewesen sein wie wir? Können sie nicht größer gewesen sein? Oder hat es da eventuell Zwischenstufen aus Holz gegeben oder wie immer? Denn die Natur macht sicher fantastische Sachen. Aber so perfekte Stufen, Gänge, Höhlen, also Gänge, also das gibt es einfach nicht. Und vor allem, wenn das eine natürliche Erscheinung ist und da brechen wirklich ganze Blöcke heraus, dann müssen sie am Boden liegen. Und da ist aber nichts. Es sind sogar Objekte gefunden worden dort, zwei davon, und das Modell konnten wir von Herrn Professor Kimura in Wien ausstellen, 2.1, und auch in den anderen Ausstellungen. Und er hat mir in der Zwischenzeit mitgeteilt, dass er auch ein Stadion gefunden hat mit Stufen nach oben, mit Sitzreihen, ähnlich kleiner, aber ähnlich wie ein Kolosseum. Also sowas macht die Natur sicher nicht. Und auch er wird von den Kollegen in Japan und weltweit immer noch angegriffen, dass das nur natürliche Formationen sind. Also ein Stadion mit Sitzreihen und Stufen macht die Natur bestimmt nicht.
Wie tief ist es unter dem Wasser?
Die Oberfläche von dem großen Steinobjekt ist ca. 25 Meter unter der Meeresoberfläche.
Wie kam das dorthin? Ich meine, wer macht, und es ist dann natürlich auch wieder schwer zu datieren, aber es ist alt, ne? Und wer?
Es ist sehr alt.
Ja, ich meine, das ist wirklich, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich es nicht verwechselt, es gab doch auch vor Südamerika solche Funde, kann das sein? Oder
wurde einiges geschrieben, habe ich aber selber noch keine Erfahrungswerte.
Okay. Aber jedenfalls gab es da immer wieder Meldungen drüber und auch vor Indien.
Vor Indien
wurde doch eine riesige
Tsunami und vor allem auch vor Malta.
Aber vor Indien wurde doch auch einmal eine riesige Stadt von gefunden unter dem Wasser, wo man geschätzt hat, dass fast eine 500.000 Leute dort gelebt haben. Ich habe das jetzt leider nicht genau herausgesucht, aber hast du davon gehört?
Das ist richtig, es wurde aber auch vor der südamerikanischen Küste was gefunden und vor 2 Jahren auch vor der westafrikanischen Küste.
Genau, Westafrika, und dort hat man auch eine riesige Statue gefunden, oder? Das wäre
ja,
jetzt mein,
ja. Nein, die Statue, von der du jetzt sprichst, die ist in einem Felsen.
Aha, okay, die ist nicht unter Wasser, aber ich meine, diese riesigen Unterwasserstädte etc., wo es eindeutig ist, das ist eine Stadt, weil man hat, nehme ich an, vor Indien auch Artefakte gefunden etc., wo man sogar Rückschlüsse darauf ziehen könnte, dass eine 500.000 Menschen dort gelebt hat. Und sowas geht einfach unter, das verstehe ich nicht. Aber darauf kommen wir dann hoffentlich gegen Ende noch zu sprechen.
Ja, das könnte jetzt wieder, ja.
Sowas geht einfach unter. Ich meine jetzt,
und Legenden. Ne?
Ich meine jetzt nicht nur, dass es irgendwann untergegangen ist, offensichtlich. Oder vielleicht von vornherein unter Wasser gebaut wurde, aber das, keine Ahnung.
Unter Wasser gebaut
aber
sicher nicht,
medienmäßig.
Aber eher, dass der Meeresspiegel gestiegen ist. Auch das könnte
ja,
sein.
Ne? Das, ja, genau. Also in beiden Fällen geht es ja dann unter. Aber es ist nicht nur vor tausenden Jahren untergegangen, sondern auch jetzt, als sie es wieder entdeckt haben, ist es irgendwie untergegangen. Es hat keiner darüber gesprochen. Und das ist wirklich erstaunlich. Aber kommen wir jetzt vielleicht noch zu dem anderen Beispiel vor der Westküste, oder an der Westküste Afrikas. Eine 150 Meter hohe Statue, das allein ist schon
in
wow.
In Guinea, ja, das ja. War da, die Informationen und Fotos haben wir vom auch vor 1,5 Jahren leider verstorbenen Professor Angelo Pittoni aus Rom, der dort für die italienische Regierung Grabungsarbeiten geleitet hat, wurde in Guinea an der Grenze zu Mali, hat er selbst von einer Legende gehört, von einer Prinzessin, die versteinert wurde. Und weil sich eine Legende für ihn schon als Realität entwickelt hat, ist er der Sache nachgegangen und ist bis dorthin gekommen und hat mir die Fotos auch übergeben. Dort gibt es einen Granitberg und in diese Granitformation ist ein Halbprofil einer Dame, er nannte sie die Dame von Mali, eingearbeitet. Ein Halbprofil vom Kopf bis zum Bauch, 150 Meter hoch. Das ist um 14 Meter höher als der Wiener Stephansdom. Wer kann das gemacht haben? Das wäre selbst für heute, wäre das fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und der Professor Pittoni hat die Bodenabsenkung am Fuße der Statue untersucht und datiert die Statue auf mindestens 12.000 bis 14.000 Jahre zurück.
Höchst erstaunlich. Und was zeigt denn die Statue? Also kannst du die Statue ein bisschen beschreiben?
Die Gesichtsform ist definitiv nicht schwarzafrikanisch, sondern Schädelexperten haben die Fotos untersucht bzw. besichtigt und sind der Meinung, es handelt sich bei dieser Damendarstellung entweder um eine asiatische Dame oder eine südamerikanische Dame. Und da hätten wir jetzt wieder die Legenden Atlantis, Mu, Untergang, wohin wären die Leute gegangen? Aufs Festland natürlich. Und das könnte West-Ost sein, ne? Südamerika und Afrika.
Und es gibt ja auch, also jetzt nicht nur die Verbindungen jetzt von Afrika weg, sondern auch Südamerika, Japan, Ägypten, da gibt es ja ganz interessante Verbindungen.
Da gibt es mehrere Verbindungen, ja. Und zwar eine interessante ist die Steinbearbeitung. Wenn man jetzt Yonaguni hernimmt, riesige Steinmonumente, Steinbauten und Peru, Sacsayhuaman, Bolivien, Pumapunku, Tiwanaku und so weiter. Das wäre einmal eine jetzt rein vom Arbeitsstandpunkt her gesehene Ähnlichkeit. Aber die noch interessante ist, dass im Jahr 2000 in der Wüste Atacama in Chile, der trockensten Wüste der Erde, 70 Mumien gefunden wurden, bestens erhalten, eben durch den trockenen Sand. Und die DNA-Analyse hat gezeigt, dass es die gleiche DNA ist, wie die von den heute im Norden noch lebenden Ureinwohnern, den Ainus. Die gleiche DNA und Altersdatierungen der Mumien zwischen 7.000 und 9.000 Jahre.
Ja, unglaublich. Ne? Also ich meine, vor allem, wie kommt dieser Zusammenhang her zwischen diesen Kulturen, die ja unglaublich weit entfernt sind?
Dann gibt es die älteste Kultur, nachgewiesene Kultur in Japan, ist die Jomon-Kultur. Die geht auf 6000 Jahre zurück. Und in Ecuador, also die in Südamerika die älteste Kultur, ist die Valdivia-Kultur aus Ecuador an der Küste. Und die beiden Kulturen haben Keramikobjekte hergestellt, die von der Form und von den Musterungen dermaßen gleich sind, dass es selbst für Experten schwer ist, den Unterschied zwischen zwei festzustellen.
Ja, und auch noch hier in Nordamerika, glaube ich, sogar auch Artefakte, die wirklich sehr ägyptisch aussehen, etc. Also wo man davon ausgehen muss, dass eben eine globale Kultur existierte, weit bevor Kolumbus in See gestochen ist. Und ja, das ist schon wirklich, die Sintflut kommt da jetzt auch immer wieder als Stichwort. Natürlich, wenn wir von untergegangenen Städten sprechen, dann drängt sich das fast ein bisschen auf. Aber es gibt ja auch Hinweise auf eine globale, oder, Entschuldigung, wolltest du zur Sintflut noch was sagen?
Na, zur globalen Zivilisation. Was für uns eines der interessantesten Dinge ist, sind Steine mit eben diesen Schriftzeichen, die sich auch am Boden der Pyramide von Ecuador befinden. Dass wir diese Schriftzeichen auf Steinen gefunden haben in Ecuador, in Kolumbien, in Illinois in den USA, in Glossel in Frankreich, in Malta, in Turkmenistan und selbst in Australien. Das heißt, Frankreich, Glossel, die Objekte wurden bereits 1924 ausgegraben und da waren Knochen dabei, gravierte Knochen, deren Altersdatierungen auf 24.000 Jahre zurückdatiert wurden. Also Schriftzeichen, die unbekannt sind, die aber gleich sind, die älter sind laut Professor Schildmann als die älteste existierende Schrift auf der ganzen Welt. Jetzt können wir zum Beispiel die Bibel nehmen. Da steht, bis zum Turmbau von Babel sprach die Menschheit eine Sprache. Wir haben jetzt Steine mit denselben Schriftzeichen auf quasi allen Kontinenten der Erde.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, nämlich diese globale Sprache, die sich da andeutet.
Ja.
Was weiß man über die?
Gar nichts. Aber ich habe eine interessante Information aus USA bekommen. Ein Professor, dessen Freund Tuareg ist, die haben sich gemeinsam das Interview angeschaut und haben Fotos gesehen von den Gravuren auf der Pyramide und auf Steinen. Und der Tuareg war ganz aufgeregt, weil er den Professor informiert hat, verschiedene Schriftzeichen sind ganz genau wie die alte Tuareg-Schrift. Und zum Beispiel auf der Pyramide hat der Professor Schildmann übersetzt, der Sohn des Schöpfers kommt. Und er sagt, das Zeichen für Sohn zum Beispiel ist genau das gleiche. Also große Ähnlichkeiten. Und da gibt es jetzt wieder Forschungen, auch leider schon verstorben. Das ist eben das leider Traurige. Marcel Homais, der ein Archäologe, ein Franzose war, der in Südamerika, in Afrika und überall geforscht hat, der die Tuaregs wieder in Zusammenhang mit dem sogenannten nicht existierenden Kontinent Atlantis gebracht hat.
Ja. Querverbindungen noch und nöcher. Übrigens in dem Buch, also in deinem ersten Buch, das da veröffentlicht wurde,
Reinhard Habeck und mir?
Ja, genau.
Ja.
Dort beschreibst du sehr viele von diesen Dingen.
Ja, sicher, aber auch in der Zwischenzeit haben sich noch einige Informationen dazu getan. Und wir müssen schauen, dass wir die Informationen wieder auf ein bisschen updaten.
Also im Labyrinth des Unerklärlichen, weil das war auch eine Frage, also im Labyrinth des Unerklärlichen, so heißt das Buch, und davon wird es eine neue Ausgabe geben?
Wir schauen, dass wir die ganzen neuen dazugekommenen Informationen und vor allem sehr, sehr viele neue Objekte auch wieder praktisch bekannt machen, publik machen.
Ja, wunderbar. Also einen zweiten Teil oder eine erweiterte Ausgabe?
Hängt vom Verlag ab und ja. Da müssen wir noch schauen.
Alles
aber
klar.
Es auch im Internet, meine Webseite müsste schon lange verbessert werden, aber das ist immer eine Frage der Zeit und des Geldes. Aber ja. Es wird schon passieren.
Zecharia Sitchin drängt sich natürlich auch ein bisschen auf, seine Arbeit über die sumerische, also da gibt es ja auch diese sumerische Schrift, die in Bolivien gefunden wurde, und Zecharia Sitchin hat sich ja sehr eingehend mit den Sumerern beschäftigt, mit den Anunnaki. Du hast ja auch einmal persönlich Kontakt mit ihm gehabt?
Ja, er wollte ursprünglich zu unserer Ausstellungseröffnung nach Wien kommen.
Hat dann aber nicht geklappt, leider.
Es hat leider nicht geklappt.
Aber seine Arbeit hat natürlich sehr viele Querverbindungen zu dem, was du da so entdeckt hast. Du bist ja eigentlich fast schon die österreichische Version von Indiana Jones, kann man sagen.
Na, so schlimm ist es nicht.
So schlimm ist es, hoffen wir es, ja.
Ja, es sind schon manchmal ganz brenzlige Situationen dabei.
Ja, und auch der Zufall.
Aber das gehört dazu und das macht das Ganze nur spannend.
Und auch der Zufall spielt immer wieder eine Rolle, oder?
Das ist eigentlich das, was mir in den ganzen Jahren am meisten geholfen hat. Und ich sage immer, ich fühle mich manchmal, als wenn jemand die Fäden zieht und ich marschiere halt dann in die richtige Richtung. Es sind einfach viele Zufälle. Das gehört sicher bei dem ganzen Ding dazu.
Ja.
Glückliche Zufälle. Wie zum Beispiel vor 2 Tagen Fotos aus USA von einem Objekt, das ich bis dato überhaupt noch nicht gehört habe. Und zwar eine Metall-, also eine Eisen- Pfeilspitze im Stein.
Genau, ja.
Also da reden wir aber dann schon von sehr, sehr vielen Jahren.
Eine Eisenpfeile in einem Stein, und das ist jetzt nicht ein Betonblock oder so, sondern...
Nein, der Stein ist auseinandergebrochen und in der zweiten Hälfte ist die Pfeilspitze noch definitiv im Stein drinnen.
Da gab es ja auch mal so einen Fund von einem Hammer.
Der Hammer von Texas.
Ja.
Den hatten wir auch in der Ausstellung. Da müssten wir noch eine letzte Untersuchung machen, und zwar die Muschel, die im selben Gestein auch vorhanden ist, ob es eine Süßwasser- oder eine Meerwassermuschel ist. Dann kämen wir der ganzen Geschichte schon wieder ein Stück weiter. Aber die Pfeilspitze, also das ist für mich wieder sehr interessant, und da habe ich aus China und aus Russland Fotos, wo auch Schrauben in auseinandergebrochenen Steinen im Stein drinnen sind.
Ja, aber das ist, also da wird es wirklich schräg. Ich meine, das erinnert mich irgendwie, oder hat da irgendwas mit Zeitreisen unter Umständen zu tun? Oder ich meine, wie kommt denn das in den Stein rein? Das muss ja dann vor Millionen von Jahren.
Unsere Zeitrechnung oder Menschenalter geht zurück auf Kulturen. Die älteste Kultur 6000 Jahre. Ich persönlich bin der Meinung, dass es in der Vergangenheit immer wieder Hochzivilisationen gegeben hat, die durch irgendwelche globale Katastrophen vernichtet oder teilweise vernichtet wurden. Da gibt es ja jetzt neue Informationen über Noah, über die Arche Noah.
Naja, man glaubt, sie am Berg Ararat gefunden zu haben, ja. Also die letzte Meldung. Hättest du das für brauchbar, diese Meldung? Oder also hast du das?
Ich kann noch nichts dazu sagen, weil ich sage, auch bei den Objekten, wenn ich einmal Informationen bekomme, versuche ich immer erst die Objekte selber zu besichtigen. Und da sind wir in Amerika auf eine riesen Fälschung draufgekommen. Mhm. Objekte, das war ein berühmter, ich sage keinen Namen, weil er verstorben ist, einer der berühmtesten amerikanischen Anthropologen, hat ein Buch herausgegeben mit wissenschaftlichen Berichten, Fundgegenstand, Fundumstände, Ausgrabungsdetails und so weiter mit Fotos von Objekten, die ich gesehen habe, und anhand der Fotos habe ich gesagt, da muss ich unbedingt versuchen, das ist sensationell, da müssen wir schauen, dass wir solche Objekte in unsere Ausstellung kriegen. Nach langer Zeit haben wir Kontakt bekommen zur Gattin, sie hat uns dann in Texas empfangen und zu Hause hat sie 4 Objekte praktisch im Haus gehabt, und ich muss dir sagen, ich hätte jede Wette gewettet, jede Summe, dass die Objekte echt sind, aber wirklich, und zwar sensationell. Zum Beispiel einen Urfisch, einen großen, circa einen Meter lang, und im Skelett drinnen, wie quasi verschluckt, halb Mensch, halb Fisch, das Skelett. Aber so perfekt und präzise, dass für mich eine Fälschung im ersten Moment komplett ausgeschlossen war. Und erst nachdem die Gattin vom verstorbenen Wissenschaftler einen Vorschlag gemacht hat, auf dem See vor dem Haus eine Bootsfahrt zu machen, wo mein Freund zugesagt hat und ich gesagt habe, ich bleibe lieber noch da, mache ein paar Nahaufnahmen und schaue mir das noch einmal in Ruhe an. Und wie sie weg war, habe ich eine Sonderlupe herausgenommen, die ich normalerweise auf meinen Reisen mitnehme bei Kunstausstellungen. Wenn ein Bild einen Kratzer oder was hat, kann man nur mit einer wirklich guten Lupe feststellen, ob das ein neuer Kratzer oder ein alter ist. Und ich habe mir die Lupe aufgesetzt, habe mir das Ganze aus der Nähe angeschaut und bin dann nur mit der Lupe bin ich draufgekommen, dass eine Textilformation drinnen ist. Und da habe ich mir gedacht, na, das gibt's nicht, das macht die Natur nicht. Und wie die Gattin zurückgekommen ist, habe ich sie darauf angesprochen. Erst hat sie irrsinnig geschimpft und dann habe ich gesagt, sie braucht mit mir nicht schimpfen, weil ich ihren Gattin als Fälscher betitle. Ich habe ihn nicht als Fälscher betitelt, sondern ich habe nur gesagt, ob die ihr Mann tatsächlich gefunden hat. Sie hat gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, aber ich glaube nicht, ich glaube eher, ihr Mann hat die gemacht. Und erst nachdem ich ihr die Lupe aufgesetzt habe und ihr die Textilstrukturen gezeigt habe, hat sie zugegeben, dass alle Objekte ihr Mann gemacht hat.
Ja,
also man kann nicht vorsichtig genug sein.
Auf jeden Fall.
Und ich sage immer so, wenn die Wissenschaft definitiv den Beweis hat, dass eines dieser Objekte eine neuzeitliche Fälschung ist, dann werden alle anderen gleich in denselben Topf geschmissen, 100%.
Ja, auch da diese...
muss man vorsichtig sein.
Auf jeden Fall, also auch dieser Fund am Ararat wird jetzt auch diskutiert, dass er vielleicht eine Fälschung ist. Ich weiß nicht genau, wo die Diskussion jetzt ist. Einige von diesem Team oder auch von dieser Gruppe haben jetzt gemeint, das stimmt alles so nicht und so weiter. Also es ist natürlich immer umstritten, diese Dinge. Aber ich meine, wenn man sich dann doch damit abgefunden hat oder angefreundet hat, dass also nicht alles Fälschungen sind, sondern dass die bestimmte Realität steht, die eine Geschichte andeutet, die uns bis jetzt ganz einfach unbekannt ist, dann fragt man sich natürlich auch, wie haben denn diese Kulturen ausgesehen, wie haben denn wir damals ausgesehen und irgendwie kommen wir da zu diesem Thema Riesen. Ich meine, es mag jetzt ein bisschen seltsam klingen, wenn man das noch nie gehört hat, aber es gibt doch sehr viele Funde, mit denen du dich ja beschäftigt hast, von Riesen.
Ja, das ist genauso. Da sind wir wieder bei den Mythen, Sagen und Legenden. Und ich bin der Meinung, jede Mythe, Sage und Legende hat einen hohen Anteil an Realität. Nehmen wir nur her, die Ähnlichkeit auf allen Kontinenten. Die Legenden und Sagen über Riesen findet man auf der ganzen Welt bei jedem Volk. Überall. Wir haben recherchiert und haben Sagen, Legenden gefunden, selbst die Ureinwohner in der Kalahari-Wüste. Selbst die haben Geschichten von Riesen. Wobei man sagt, na, die sind ja sehr klein, bei denen ist ein Mann mit 1,60 Meter, 1,80 schon ein Riese. Ja, kann schon sein. Aber da gibt's andere Beispiele, zum Beispiel die Bibel selbst schreibt ja mehrmals von Riesen. Dann Originalobjekte haben wir gefunden in Ecuador. Dort hat in den 60er Jahren, hat es in einem Talinneren einen großen Bergabrutsch gegeben, also von einer Plattform, ein Teil ist abgerutscht und da sind große Knochen zutage getreten. Und die Einwohner dort sind ja sehr abergläubisch, die haben sofort den Padre Carlos Wacker gerufen, der in Krankenhäusern auch Seelsorger war. Er hat sich die Knochen angeschaut und hat festgestellt, dass es menschliche Knochen sind. Nur das Interessante ist, dass dieser Mensch 7,60 Meter groß gewesen sein muss. Glaubt natürlich niemand. Wir sind der Sache nachgegangen und ich durfte einige Knochen aus dem Besitz von Pater Carlos Wacker mitbringen nach Wien.
Ich muss da kurz unterbrechen. Wie groß?
7,60 Meter.
Okay.
Und ich habe natürlich zwei Knochen ausgesucht, wo ich der Meinung war, da könnte man am ehesten noch feststellen, was es gewesen sein könnte. Ein Knochen ist definitiv ein Teil einer humanoiden Fersenbein. Und das zweite ist ein Os occipitale, also ein Unterschädelknochen. Nur die untersuchenden Wissenschaftler haben alle gemeint, kann aber nicht sein, sieht definitiv aus wie menschlich, kann aber nicht sein, weil der müsste ja 5-mal größer gewesen sein. Und da gibt es Aufzeichnungen der spanischen Conquistadores, zum Beispiel vom Chiesa de Leon, der schreibt, dass an der Küste von Esmeraldas in Ecuador mehrere menschliche Skelette gefunden wurden, die 5-mal größer waren als sie selbst. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Leute damals ca. 1,50 Meter groß waren, dann 5-mal, dann sind wir genau bei 7,5 Metern. Dann haben wir auch in einem Museum eine sogenannte Zeremonialaxt aus Granit gefunden, 70 Zentimeter lang, sehr, sehr schwer. Wir haben sie in unserer Ausstellung gezeigt und man sieht genau die Einkerbungen, wo man sie praktisch befestigt hat, diese Axt. Also dann gibt es in Marokko die Funde von über 100 Steinäxten, die sehr, sehr groß waren, also überdimensional, auch dort betitelt als Zeremonialäxte. Dann habe ich vom Professor Muldashev aus Russland Fotos bekommen aus Nordsyrien von 3 menschlichen Fußabdrücken. Die Größe des Menschen müsste auch zwischen 6 und 8 Metern betragen haben. Und der Professor Muldashev ist mit 5 verschiedenen Wissenschaftlern vor Ort gewesen. Sie haben die Fußabdrücke vermessen, haben Wasser reingeschüttet, um zu sehen, wenn man nämlich mit 2 Füßen in Zement oder in eine weiche Masse steigt und dann einen Ausfallschritt nach vorne gibt und dann wieder in die Ausgangslage oder zurückgeht, verlegt man ja automatisch das Gewicht auf die Ferse und genau diese Daten stimmen hundertprozentig. Aber das Interessanteste ist dann noch, dass sie Material von diesem sogenannten Stein mitgenommen haben und sie haben in Russland festgestellt, dass es Zement ist. Es war eine Zementmasse. Also da ist tatsächlich ein Mensch mit Übergröße in die noch weiche Zementmasse hineingetreten.
Gibt es jetzt irgendwo, also ihr habt es selbst gesehen, diese Ferse und diesen anderen Knochen?
Die Ferse habe ich in Wien und wir haben sie in Wien schon ein paar Mal untersuchen lassen, in Wien und auch das Osoccipitale.
Mhm. Was ist das Osoccipitale?
Unterschädelknochen.
Unterschädelknochen, ja. Okay. Und gibt es jetzt aber, es gibt aber noch nirgends Bilder von, oder gibt es eigentlich schon vollständige Skelette von einer Größe von 7 Metern, über 7 Metern, die man gefunden hat?
Gibt es noch nicht, aber dort, wo diese Knochen gefunden wurden, sind noch 3 Skelette unter der Erde und ich hoffe, dass wir es dieses Jahr schaffen, dass wir Ausgrabungen vor Ort machen können.
Ich meine, wenn die Spanier damals schon, ich glaube, du hast die Spanier erwähnt, von diesen Skeletten schreiben, dann sind die in den letzten 500 Jahren wahrscheinlich gesucht und irgendwo verschwunden. Aber ja, vielleicht.
Die damals gefundenen wurden sofort zerstört, weil das konnte ja nur ein Ding des Teufels sein.
Ah, interessant,
ja. Es gibt aber eine weitere interessante Aufzeichnung in den Archiven, dass ein ganzes Skelett verpackt wurde und für den König von Spanien als Geschenk überreicht worden wäre. Nur diese Mannschaft ist, also das Schiff ist in der Karibik in einen schweren Sturm gekommen und die Mannschaft hat darauf bestanden, dass diese Kisten ins Meer geworfen werden, weil sie gesagt haben, das hängt mit dem Teufel zusammen, sonst gehen wir unter. Also wurden dieses Skelett wurde vernichtet.
Ja. Ja, ist jetzt nicht ganz unerwartet, die Reaktion. Schaut natürlich. Und naja, vielleicht findet sich ja ein neuzeitliches. Das wäre aber ein ziemlicher Schock. Ich meine,
dann vor allem. Wir haben aber noch mehr Informationen über Größen, zum Beispiel aus Utah, mehrere Skelette mit 2,60 Meter. Dann in Bolivien auch Skelette mit über 2,60 Meter mit Langschädeln. Also es gibt jetzt schon langsam kommen die Sachen schon zutage und ich hoffe, dass wir in Bolivien die Genehmigung bekommen, Knochen von diesen Skeletten mitnehmen zu dürfen, damit wir in Wien DNA- und Altersdatierungen machen dürfen.
Ich habe da, weil du sagst 2,60 Meter, 2,80 Meter, ich habe da letztens in Graz einen farbigen Mann gesehen, der war doppelt so groß wie der Mann, der neben ihm stand. Ich meine, ich wollte da nicht starren, ich habe noch nie so einen großen Menschen gesehen.
Das kommt sicher vor, aber
es war unglaublich, also,
ja. Aber nicht gleich mehrere Skelette bei Grabungen nebeneinander.
Ja, ja, na, also, aber es
also gibt. Also, da kann man dann nicht mehr von einem Einzelfall ausgehen.
Ja, ja,
das ist ja natürlich logische Schlussfolgerung oder Erklärung. Auch heute noch gibt es überdimensional große Menschen, natürlich.
Also, der aber dürfte so 260, also, das war, ist wirklich keine Untertreibung, würde ich sagen, mindestens.
Ja.
Ich habe wirklich zweimal hinschauen müssen, es war unwirklich. Also, der war riesig.
Aber jetzt muss man sich vorstellen, 7,60 Meter.
Ja, nein, das ist, ja, das muss ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber kann es vielleicht sein, dass die noch irgendwo existieren? Ich meine, wie sind die ausgestorben? Alle ersoffen in der Sintflut, oder ich meine, was glaubst du, was da passiert?
Das weiß man eben nicht.
Ja.
Das ist das große Fragezeichen.
Und dann geht es ja noch weiter. Es gibt ja den Lord Pi und sein Star Child.
Ja.
Da hat man ja auch unlängst genetische Untersuchungen gemacht. Er war da auch letztens auf Whitley Strieber's Dreamland zu hören. Sehr interessantes Interview, muss ich sagen. Da. Und
ich bin mit Lloyd Pye in Kontakt.
Ja.
Weil das ist ja das Interessante. Wenn man bereit ist, Informationen zu geben, dann bekommt man auch Informationen.
So ist es, ja. Und gibt es da schon neuere Informationen? Ich meine, vielleicht kannst du kurz erzählen, was es mit dem Starchild auf sich hat, wobei man inzwischen ja weiß, dass man wahrscheinlich gar kein Kind war, aber naja, jetzt heißt es halt so.
Ja, der Lord Weiss, er meint selbst, dass jetzt bei den DNA-Analysen Sachen festgestellt wurden, dass es definitiv nicht menschlich sein kann.
Also man hat da zwei Skelette gefunden, ein kleineres, das aber sehr, ja, sehr interessant aussieht.
Also die Schädelform vor allem.
Ja, sehr großer Kopf, es schaut also nicht menschlich aus. Und eine.
Gut, aber da muss ich auch wieder sagen, das ist wieder der Punkt, wo man sagen kann, wenn man es gibt Missgeburten, die auch unglaublich aussehen und im Endeffekt aber tatsächlich menschlich sind. Also da muss man schon vorsichtig sein. Und erst wirkliche Untersuchungen, DNA und so weiter, können dann tatsächlich die Wahrheit zutage bringen. Da haben wir aus Chile eine 14 Zentimeter große Mumie gehabt. Die haben wir auch untersuchen lassen. Die Aussage eines wirklich ausgezeichneten Spezialisten war, es ist definitiv kein Fetus, aber auch kein ausgewachsener Mensch, sondern er schätzt, dass dieses Wesen oder dieses Menschlein, was immer, ein Kind im Alter zwischen 4 und 6 Jahren war. Und Monate später habe ich aus Russland eine Dokumentation erhalten, dass dort ein Wesen lebend bei einer alten Frau, also praktisch gelebt hat, die dann aber durch Krankheit ins Krankenhaus gebracht wurde und das Wesen, das Ding ist dann zu Hause gestorben. Und die Mumie, also das hat von der gesamten Struktur her, vom Körper, genauso ausgesehen, war aber 28 Zentimeter groß. Also das heißt, wahrscheinlich hat die Aussage des Wissenschaftlers zugetroffen, dass es bei dem kleinen Wesen ein Kind war. Und wenn man dann das Erwachsene hernimmt und das ist doppelt so groß, dann würde auch das übereinstimmen, ein Kind und ein Erwachsener. 14 und 28 Zentimeter groß.
Ja, erstaunlich. Aber zurück nochmal.
Da haben wir jetzt wieder die Sagen und Legenden über die Zwerge, über die Kobolde und so weiter. Ich war 2003 eingeladen von Wayne DeLoria, der bekannteste nordamerikanische Indianer, der aber auch, muss ich wiederum sagen, leider 2005 verstorben ist, hat mich eingeladen zu einem 3-Tages-Treffen mit 15 Elders der großen Tribes. Und die Geschichten, die dort erzählt wurden, also die Überlieferungen ihrer Vorfahren, das Thema war Giants and Little People, Riesen und kleine Menschen. Und bis zum damaligen Zeitpunkt habe ich noch keine Informationen oder wirkliche Fakten über Riesen und kleine Menschen gehabt. Und ab dem Zeitpunkt ist dann Schlag auf Schlag gegangen, dass von hier Information gekommen ist, von dort ein Foto, von hier. Also es ist manchmal schon verwunderlich, muss ich sagen.
Chris schreibt auch, die Schädel der Riesen verfügen über eine wichtige Besonderheit. Die Schädelnähte sind dort bloß zwei und nicht drei wie bei uns, keine Fontanele. Ich glaube, ja, das stimmt.
Nein, das ist bei den großen Schädeldecken aus Malta. Das sind Langschädel, die aber nach rückwärts gehen, wobei eine Deformierung nach rückwärts ist eigentlich unmöglich, denn dafür müsste man praktisch die Schädeldecke schließen, also zusammenbinden, und das hieße die Fontanella schließen und das Kind würde ja sterben. Dort sind lange Schädeldecken in Malta im Museum und die haben im Gegensatz zu uns, wir haben ja drei Schädelplatten, die haben nur eine Querverbindung über die Schädelplatte. Die 2,60 Meter Menschen, also Skelette aus Bolivien, die haben an der Schädeloberfläche keine Schädelknochennähte. Und das ist wieder das Interessante. Also kann das sicher kein Homo, können das keine Homo sapiens sapiens gewesen sein.
Das Star Child, nur noch kurz, die genetische Analyse hat ja ergeben, dass die Mutter menschlich war, ja, und der Vater, das weiß man nicht. Ne? Mhm. Die DNA des Vaters, die man auch feststellen kann, ich bin ja überhaupt kein Experte auf diesem Gebiet natürlich, aber die entspricht überhaupt nichts, dass man irgendwie jemals kartografiert hätte am genetischen Spektrum der auf der Erde vorkommenden Spezies. Also es ist völlig daneben, man weiß es überhaupt nicht. Und deshalb, es sieht ungewöhnlich aus, könnte man natürlich sagen, ja, irgendeine grausame Verstümmelung, ein Kind, aber erstens einmal hat man herausgefunden, dass es kein Kind ist, sondern wahrscheinlich ein erwachsenes Lebewesen schon war und eben mit einer Vater-DNA, die schlicht und ergreifend eben unbekannt ist. Und das finde ich doch auch sehr spannend.
Oh ja, ist es auf jeden Fall.
Ja, und also, ja, jetzt diese ganzen Kulturen, was glaubst du, ist mit denen passiert? Warum? Ich meine, okay, wir finden halt jetzt nur mehr ein paar so Überreste und die passen halt so überhaupt nicht ins Bild. Daher, natürlich, die Wissenschaft hat natürlich auch eine gewisse Trägheit. Das ist auch gut in manchen Gebieten. Ich meine, man muss natürlich
die Sachen zuerst. Die Wissenschaft hat sich aber auch sehr, sehr oft schon selbst wieder revidiert.
Natürlich, und sie wird es auch noch sehr, sehr oft tun, auch in der Geschichtsforschung. Aber jetzt ein bisschen spekulativ. In dieser Sendung darf man spekulieren. Wenn du möchtest, was glaubst du denn, was ist mit diesen Kulturen passiert? Also gehst du jetzt davon aus, dass vor ca. 10.000, 12.000 Jahren eine Hochkultur existiert hat, oder wann würdest du das denn datieren, die letzte?
Da gibt's eben wieder verschiedene Datierungen, also ja, jetzt rein von den Gegenständen. Also ich glaube, und das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, dass es sicher in der Vergangenheit auf dieser Erde mehrere Kataklysmen gegeben hat. Wie schon Velikovsky geschrieben hat, der ja auch angegriffen wurde, dann wieder anerkannt teilweise. Also viele Fakten deuten darauf hin, dass es auf dieser Erde mehrmals globale Katastrophen gegeben hat. Und wir brauchen ja nur hernehmen, was passiert, wenn ein kleiner Vulkan unter Anführungszeichen in Island hochgeht, dann ist bei uns hier schon Flugverkehr Ende und so weiter. Was passiert erst, wenn ein großer, oder was passiert, wenn Yellowstone in die Höhe geht?
Das dann wollen wir alle nicht rausfinden.
Aber zappen tust da aus.
Ja, so ist es.
Und ja, ich glaube, wir Menschen tun ja auch unseren Teil dazu, dass sich vieles verändert, ne?
Also glaubst du, diese Kulturen sind teilweise zyklisch, haben sie sich einfach wieder verschüsst, also aufgrund von Kataklysmen, aufgrund von Naturkatastrophen?
Na, es gibt ja die Theorie, wenn tatsächlich ein Polshift passiert, dann kann ein Tsunami in der Höhe von ca. 3000 Metern um die Erde gehen. Dann glaube ich, dass die Überlebenden, die nächsten Generationen, einmal nur damit zu tun haben, dass sie überleben. Ja. Also von Hochzivilisation und so weiter, glaube ich, wäre da nicht mehr viel da übrig.
Nur das, was aus Stein ist, überlebt, ne?
Und das ist das Interessante, dass die meisten der unerklärlichen Objekte aus Stein sind. Und Stein ist eben das Material, was die Oberfläche nicht verändert, auch in 1.000, in 10.000, in 100.000 Jahren nicht.
Du hast es vorher schon erwähnt, du hast dich mit den Elders getroffen in Südamerika.
Nein, in Nordamerika.
Oh, Entschuldigung. Okay, in Nordamerika, aber ja. Nicht mit den Hopis, sondern mit welchen Elders?
Hopis waren nicht dabei, es waren dabei Cherokee, Sioux, Mohawks. Jetzt hast du mich zu schnell gefragt.
Nein, ist ja da nicht so wichtig.
Es waren 15 Elders.
15?
Jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Jetzt bin aus der Richtung. Aber ich kann es dir schriftlich mitteilen, wer dabei war und welche Tribes.
Also 15 verschiedene Tribes.
Ja.
Das ist ja eine große Ehre auch, wenn man quasi da in dieser Runde empfangen wird.
Und der Grund der Einladung war, dass Wayne Deloria vom Dr. Friedrich in Deutschland über die Ausstellung, er war selbst ein fantastischer, großer Forscher und Schriftsteller und doppelter Professor, Wayne Deloria Jr. Man kann im Internet alle seine Bücher und Forschungen nachschauen. Und er hat von der Ausstellung gehört und hat mich dann per Mail gebeten, ob ich ihm meinen Katalog schicken kann, was ich dann gemacht habe. Und er war so begeistert, dass wir dann in Verbindung geblieben sind. Ich habe von ihm viele Informationen erhalten über Dinosaurierdarstellungen in Nordamerika, über Petroglyphen, über Riesenskelette und so weiter. Und dann hat er mich eben zu diesem Treffen eingeladen. Und ich habe dann auch eine Stunde über mein bis dato zusammengeholtes Wissen, praktisch über die Objekte und so weiter, vortragen dürfen. Und es war ein unvergessliches Erlebnis. Und ich glaube, mancher Ethnologe würde viel dafür geben, wenn er bei sowas dabei sein dürfte.
Oh ja, nicht nur Ethnologen, also ich glaube so generell.
Ja. Und ich bin auch heute mit einigen von denen noch in Kontakt. Und ich war dann, vor 3 Jahren hat mich Wayne Deloria noch einmal eingeladen, vor 4 Jahren. Und da war das Thema Vulkane und Katastrophen, Erdbeben. Und da konnte ich leider nicht. Und ich habe ihn dann angerufen und habe gesagt, eigentlich bin ich froh, dass ich nicht dabei sein kann. Sagt er, ja, warum? Sage ich, ja, weil beim letzten Meeting war das Thema Giants and Little People. Und in weiterer Folge bin ich dann wirklich auf solche Objekte gestoßen. Aber mit Vulkane und Katastrophen habe ich eigentlich nichts am Hut. Da hat er herzlich gelacht.
Ja, aber ich meine, es ist ja nicht ganz von
der Hand. Aber es ist nicht zum Lachen.
Eben, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich meine, wenn man jetzt Emmerichs Film 2012 nicht ganz, ich meine, 3000 Meter hohe Flutwellen, ja.
Gut, das ist schon weit übertrieben, möchte ich sagen.
Ja, hoffentlich. Ich meine, was sagen denn die Elders über, wie es mit unserer globalen Hochzivilisation weitergehen wird? Haben Sie da auch was erzählt?
Ja, wenn wir so weitermachen, meinen Sie, und da gibt es ja schon lange die Prophezeiungen der Hopis, wenn wir uns nicht ändern, dann werden wir eines Tages feststellen, dass man Geld nicht essen kann.
Ja. Das fürchte ich auch, ja.
Man sollte schon ein bisschen auf die Natur mehr aufpassen.
Gab es eigentlich im Lauf der Jahre, und du hast ja wirklich unzählige Reisen unternommen, du hast große Ausstellungen organisiert, also die Mysteries-Ausstellung ist ja um die Welt gegangen, bis nach Seoul. Gab es da auch Widerstand?
Hat schon Probleme gegeben, aber ich sage immer, man muss versuchen, Probleme zu lösen.
Ist klar, ja. Aber ich meine, man fragt sich natürlich, wir haben da heute ein paar wirklich erstaunliche Beispiele genannt. Wenn wir jetzt noch ein paar Stunden weiterreden könnten, könntest du noch viele, viele andere nennen. Zum Beispiel auch Mount Kailash, glaube ich, in Tibet.
Mount Kailash.
Kailash, ja. Ich meine, das hast du mal vor der Sendung kurz gesagt. Wie hoch sind die Statuen, die man dort gefunden hat?
Nicht Statuen, sondern das sind auch Profile, Halbprofile.
Okay, ja.
In den Berg eingearbeitet, 4 Menschendarstellungen in der Höhe von 700 Metern. Und zwar habe ich da auch das erhalten von Professor Ernst Muldashev. Professor Ernst Muldashev ist Russlands berühmtester Augenarzt. Er ist auch der Arzt, dem als einziger bis dato eine funktionierende Augentransplantation gelungen ist. Er ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Moskau. Und hat seit vielen, vielen Jahren macht er Forschungsexpeditionen und Er hat einen Vorteil, diese Expeditionen werden ihm immer finanziert und er darf Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen mitnehmen und ich glaube, das wäre eigentlich das Optimale bei Expeditionen oder bei Untersuchungen, wenn man wirklich Wissenschaftler von verschiedenen Fachgebieten dazu nimmt, einen Geologen, einen Archäologen, einen Anthropologen, einen Ethnologen, weil dann kann man wirklich vor Ort in die Tiefe gehen, ne? Ja. Das würde viel helfen. Und eben dort am Mount Kailash ist denen die Aufnahme dieser Darstellungen gelungen. Und der Mount Kailash, ihn selbst darf man nicht betreten, das ist ja der heilige Berg. Mhm. Und er sagt, Mount Kailash steht ja im Atlas mit 6703 Metern. Und er sagt, der Mount Kailash ist 6666 Meter und die Spitze ist eine Pyramide.
6666, aha, interessant, ja.
Und die Distanz vom Nordpol bis zum Mount Kailash ist 6666 Kilometer.
Okay.
Und die Distanz vom Nordpol bis zur Pyramide, Cheops-Pyramide, ist 6666 Kilometer. Und so geht es aber weiter. Mount Kailash Osterinseln, Mount Kailash Nordpol bis, also ich habe eine PowerPoint-Präsentation von ihm bekommen, die schicke dir gerne, dass du einmal drüber sprechen kannst. Die Distanzen, die immer wieder übereinstimmen. Und da ist auch noch einmal, um auf die Quelle, Wasserquelle in Ecuador zurückzukommen, die Distanz von der Cheops-Pyramide bis über den Atlantik bis zur Wasserquelle ist genau 2/3 vom Erdumfang.
Ja, es ist,
wie also gesagt, sind immer mathematische Formeln drin.
Ja, man braucht man sich die Pyramiden anschauen und es sind die Details. Also man muss auf die Details achten. Etwas, was wir noch ansprechen wollten, jetzt kann ich es nur kurz noch erwähnen, das Erdstallphänomen, Eraser erwähnt es da. Danke für den Tipp. In der Steiermark gibt es ja auch so unterirdische Tunnelsysteme.
Toll, das habe ich das erste Mal selbst erst aus dem Mystery-Magazin vom Luc Bürgin gesehen. Und da war ich wieder sehr erstaunt, weil da sind Fotos dabei und ich möchte ganz, ganz dringend mit diesen Forscher-Ehepaar Kontakt aufnehmen, weiß aber leider nicht, wie ich zu denen komme. Vielleicht kann mir einer der Zuhörer an dir eine Mitteilung schicken. Denn ja. Fotos, die dort abgebildet sind, sind aber so ident von diesen halbrunden Gängen in dem harten Stein. Da habe ich Bilder von der letzten Expedition von Professor Muldashev in Kreta, wo er ein riesiges unterirdisches Labyrinth entdeckt hat und dort sind Gänge, die definitiv 1:1 die Fotos vergleichbar sind mit den Gängen in der Steiermark. Also das hat mich wieder wirklich elektrisiert.
Ja, und ich hatte, vielleicht wenn der oder diejenige, die mir da mal was geschickt hat, diesbezüglich das hört, vielleicht kann sie mir das nochmal schicken, sonst muss ich jetzt wirklich in meiner Inbox graben gehen. Ich bin da auch irgendwie dran. Ich möchte auch auf jeden Fall über das einmal eine Sendung machen und natürlich gebe ich dann das sofort an dich weiter.
Und vor allem, jetzt haben wir wieder einen Vergleich mit einem anderen Land, mit Kreta.
Ja, es ist, und wieder etwas, diese Erdstelle sind ja auch derart, dass die Älteren, also die weiter unten sind, besser gearbeitet sind als dann, oder beziehungsweise einfach die älteren Teile dieser Tunnelsysteme sind offenbar besser gearbeitet als die jüngeren Teile, was auch also ein ganz markantes Zeichen ist. Ne?
Die alten Aber was die Erdstelle anbelangt, die gibt's ja, also Erdstelle gibt's ja im Waldviertel sehr viele. Und da gibt's den Rupert Leutgeb, der da sehr, sehr spezialisiert ist und auch der Reinhard Habeck hat dort einige Untersuchungen gemacht. Also das sind schon Sachen, auf die wir bis heute nicht wirklich eine Antwort haben.
Dinge, die es nicht geben dürfte, da schreibt Reinhard Habeck über diese Erdstelle auch und er hat auch einmal Vorträge gehalten, sogar in Graz einmal. Ja, unglaublich, wir sind aber so unglaublich, es ist natürlich...
Aber da sieht man sogar, wir Im eigenen Land haben wir jede Menge Sachen, die erforschen werden.
Oh ja, was da in Knittelfeld abgeht. Also, aber leider kommen wir ans Ende der Sendung, was natürlich sehr schade ist. Vielleicht können wir irgendwann einmal eine mit offenem Ende machen, aber heute leider nähert sich dem Ende, was eh klar war, dass wir das nur anreißen können. Vielleicht ganz kurz das neue Buch im Zeichen der Pyramide. Was erwartet uns da und was gibt's zu weiteren Ausstellungen? Was planst du so in der Zukunft? Eine Minute haben wir.
Im Juni kommt unser neues Buch, das habe ich mit meinem Kollegen, der mit mir in der Bürogemeinschaft ist, mit Karl Schmeisser geschrieben, Tod im Zeichen der Pyramide. Da geht es um die Funde von La Mana, aber 70% Realität, Tatsachen, und damit es für die Leser auch interessant ist, ist ca. 30% Fiction und Action, wie der Arnold so schön sagen würde, Action, mit eingebaut, dass es wirklich ein interessantes Buch ist. Und im Unterschied zum Dan Brown sind die Fakten tatsächlich überprüfbar und sie existieren.
Also, und das machen ja in der letzten Zeit recht viele. Jim Mars hat es zum Beispiel gemacht mit der Sisterhood of the Rose, dass man Romane schreibt und in die tatsächlich echte Recherche einbaut. Das macht es jetzt auch. Ja, sehr spannend.
Nehmen wir an, es wird auch wieder. Leute vielleicht eher, ne?
Ja,
es man ist. Nur die Fakten liefern, ja, das ist auch interessanter.
Ganz kurz noch weitere Ausstellungen für heuer geplant, oder?
Nein, heuer nichts. Nächstes Jahr vielleicht. Wir sind in Verhandlungen, aber leider nicht in Europa.
Okay. Ja, jedenfalls ein ganz großes Danke, dass du heute dich bereit erklärt hast für dieses Interview. Es würde mich sehr freuen, wenn wir das wieder mal wiederholen. Du bist ja immer unterwegs und es gibt immer Neuigkeiten. Danke dir und noch einen schönen Abend nach Wien.
Danke dir und allen Zuhörern auch einen schönen Abend und ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt.
Absolut nicht. Es
danke
war
vielmals,
eine sehr spannende Sendung.
Danke.
Tschüss. Die Rätsel der Menschheitsgeschichte. Ein unglaublich spannendes Thema, dem ich mich sicher noch öfter widmen werde. Die nächste Sendung, da geht es um Reverse Speech. Mein Gast ist Carina Kaiser, freue mich schon sehr. Sie findet statt am 21. Mai 2010. Bis dorthin, alles Gute, danke fürs Zuhören, danke fürs Interesse und macht es gut.